Ja, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Samstag, wo ihr draußen seid in der Natur, wo es alles schön grünt und blüht und wächst. Hier ist ja alles viel weiter als bei uns. Bei uns ist noch gerade am Anfang, hier sind die Obstbäume schon, also ihr seid schon privilegiert hier. Privilegierte Gegend. Und trotz des schönen Wetters habt ihr gesagt, nein, ich bin heute hier, ich gebe den Tag hier, weil ich lernen will. Ich will lernen, ein Leben zu führen oder es noch besser zu führen, ein Leben zur Ehre Gottes. Deswegen bist du hier. Das ist gewaltig. So, ich freue mich, wenn ihr drei gewesen wären, hätte ich mich gefreut, aber es sind viel, viel mehr. Ich weiß nicht, wie viele wir sind, aber bestimmt über 30 und es ist wunderbar, dass ihr die Zeit genommen habt. Und ich denke, wir werden eine gute Zeit haben und möchte euch sehr, sehr ermutigen, gut zuzuhören, dran zu bleiben, mitzuschreiben. Und dann hinterher mit dem, was wir gelernt haben, was wir gehört haben oder an das, was ich euch, woran ich euch erinnert habe aus dem Wort Gottes, damit dann zu arbeiten. Es nützt nichts, dass wir hier einen schönen Seminartag haben und dann war es das und nächste Woche machen wir was anderes und dann machen wir wieder was anderes und dann machen wir wieder was anderes, sondern wir müssen mit diesen Dingen, die wir hören aus dem Wort Gottes, arbeiten. Lieber, wir haben ein Thema für ein paar Jahre, mit dem wir uns beschäftigen, als dass wir hüpfen und springen und uns füllen mit allen möglichen Dingen und es bleibt dann so wenig übrig. So lasst uns beten, dass der Heilige Geist uns hilft, dass er mir hilft, dass er euch hilft, dass wir hören, dass ich die göttlichen Wahrheiten in einer Weise erklären und aussprechen kann, dass es euch etwas nützt und dass ihr versteht, was in dem, was ich sage, das Reden Gottes ist. Vater, wir danken dir, dass du hier bist. Wir haben deinen Sohn geehrt, wir haben dich erhoben. Du regierst und du kommst und du sendest dein Wort und du heilst dein Volk und du richtest dein Volk aus, auf dich nach dir zu fragen und nach dir zu suchen und dich zu erkennen und dir Raum zu machen. Und das wollen wir tun. So komm du, gib dir deinen Geist, gib Gnade zum Hören, gib Gnade für mich zum Sprechen, gib uns Gnade zu verstehen und heilige Entschlüsse zu fassen und zu arbeiten an unserem Lebensstil. Und wir danken dir für deine große Geduld und deine Gnade. Halleluja. Amen. Amen. So, ich weiß nicht, ob du schon drüber nachgedacht hast, was diese Vulkanwolken für eine Botschaft sind. Vielleicht sind es sogar verschiedene Sachen oder so. Aber es ist doch interessant, nicht wahr? Gott lässt einen kleinen Berg, der, weiß nicht, 3000 Kilometer von hier entfernt ist, ein bisschen rumpeln und ein bisschen Asche ausspucken und ganz Europa, diese riesige Luftfahrtindustrie und Luftfahrtgeschichte, kommt zum Erliegen. Ja. Vielleicht möchte Gott damit sagen, hey, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr braucht mich in all eurer Technik, ihr könnt nicht das Paradies auf Erden schaffen, ihr könnt nicht alles alleine in den Griff bekommen, ihr seid total abhängig von mir. Stell dir mal vor, jetzt würden alle Berge gleichzeitig auf der Erde, alle Vulkane gleichzeitig ein bisschen rumpeln. Der ganze Planet würde zum Erliegen kommen. Man innerhalb von wenigen Tagen einen Schaden von weiß nicht wie viel, 100 Millionen, und das wird wahrscheinlich sehr schnell noch weitergehen. Vielleicht will Gott sagen, hey, ohne mich könnt ihr wirklich nichts tun. Schwerwiegender Fehler, dieses Programm wird beendet. Das ist, wenn man kein Konzept hat, dann kommt die Technik und... Und das ist sicherlich auch, was wir als Volk Gottes brauchen, ein Verständnis, dass wir ohne Gott wirklich nichts tun können. Wir brauchen ihn. Ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der also dem das Gold nur so hinterherlief, was der anfasste, wurde zu Gold. Er sagte also, ich brauchte Gott nur zum Wolkenschieben, den Rest habe ich alleine gemacht. Wir brauchen Gott. Auch in unserer Aufgabe, in unserer Berufung, in dem Auftrag, den wir haben. Wir sind berufen, das Volk Gottes zu sein. Wir sind berufen, für ihn zu leben. Und einer der Punkte in der Auflistung der Unterthemen oder der Dinge, die behandelt werden sollen, ist auch, wie machen wir Raum für Gott? Und das ist eine so wichtige Frage. Ja. Um das zu sein, was wir sein sollen, brauchen wir Gott. um zu verstehen, was er überhaupt will, und um die Kraft zu empfangen, in das hineinzukommen, was er überhaupt haben möchte. Wir brauchen ihn, wir sind total abhängig von ihm. Ich bin jetzt auch hier abhängig von meinem Computer, der behauptet, er kann mein Konzept nicht finden. Das kann nicht sein, es ist da, ich weiß es. Okay, bis der sich so langsam sortiert, machen wir ohne. Lassen wir beginnen mit diesem Gedanken. Es ist eine Tatsache, dass je klarer die Angehörigen einer Firma verstehen, was ist diese Firma, was für ein Produkt hat diese Firma, wofür gibt es diese Firma, was macht diese Firma eigentlich, je klarer jeder Einzelne, und sei es auch der letzte Pförtner, je klarer jeder versteht, wofür es diese Gemeinschaft von Menschen gibt, umso effektiver wird sie arbeiten. Und dasselbe trifft zu für jede andere Gemeinschaft von Menschen, und das trifft auch zu für die Gemeinde. Und ich wage zu sagen, wir haben deswegen so viel Durcheinander, so viel Unverständnis, so viel Verwirrung, so viel verschiedene Richtungen, auch einander widersprechende Richtungen, weil wir nicht wirklich in der Tiefe verstehen, worum geht es eigentlich. Wer sind wir eigentlich? Was ist eigentlich unser Auftrag? Warum sind wir da? Was sollen wir überhaupt machen? Und ich kenne sehr, sehr viele Gemeinden, die so extrem beschäftigt sind, dass sie nach 20 Jahren immer noch nicht diese elementaren Fragen gefragt haben. Wer sind wir? Wofür sind wir da? Was ist unser Auftrag? Worum geht es überhaupt? Aber wenn wir das nicht verstehen, wer wir sind und worum es geht, es wird ein seltener Glücksfall sein, dass wir trotzdem das Richtige tun. Wir brauchen eine klare Sicht, worum es wirklich geht. Und man kann so schnell sich mit wichtigen, aber nicht zentralen Dingen beschäftigen und ist so involviert in den Details, wie wir so schön sagen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Ist so involviert in diesen Dingen, dass man überhaupt nicht eine Linie hat. Und was wir brauchen, ist eine Linie. Wir brauchen ein Verständnis. Worum geht es überhaupt? Viele Gemeinden denken, sie sind dafür da, zu evangelisieren oder zu wachsen oder gegen Dämonen über dem Land zu kämpfen oder dies oder jenes oder irgendwelche Sachen. Und sie sind dann in ihrem Spezialgebiet sehr, sehr eifrig und sehr beschäftigt und haben da eine Menge Dinge irgendwie. Aber was wir brauchen, ist eine Sicht, ja, worum geht es eigentlich? Was ist auf dem Herzen Gottes? Was ist unsere Bestimmung? Petrus sagte einmal, wir müssen unsere Berufung festmachen. Wenn wir unsere Berufung festmachen, werden wir nicht straucheln. Mit anderen Worten, wenn unsere Berufung nicht fest ist, wenn die vage ist, wenn die schwimmt oder wackelt, wir werden straucheln. Und das ist, meine ich, was man sehen kann im Volke Gottes, dass so ein Durcheinander ist. Und dieses Durcheinander nimmt immer mehr zu. Es nimmt immer mehr zu. Und wenn wir die richtigen Fragen stellen, wenn wir uns auf das einstellen, was wirklich für Gott wichtig ist, dann wird Klarheit kommen und dann wird unser Leben auch fokussiert sein. Wir werden ausgerichtet sein. Mein Windows ist es immer noch nicht. Interessant. Ein bisschen Papier habe ich, obwohl das nicht mehr aktuell ist. Reicht's. Okay, so, wir wollen unsere Berufung festmachen. Wir wollen von Gott hören, worum geht es denn wirklich und was ist auf seinem Herzen. Wenn wir in das Wort Gottes hineinsehen, dann sagt Gott selbst, was unsere Bestimmung ist, was unsere Berufung ist. Und wenn wir unsere Bestimmung vor Augen haben, dann werden wir sie erfüllen. Wenn wir sie nicht vor Augen haben, ist es höchstwahrscheinlich, dass wir sie nicht erfüllen. Lass uns einmal zu 2. Mose Kapitel 19 gehen. Und dort hören wir, wie Gott zu seinem Volk spricht, nachdem er sie also ein herausgeholt hat aus Ägypten und ihnen einen Staat jetzt macht. Und hier lesen wir, das ist das erste Reden Gottes jetzt nach der Befreiung aus einer 400-jährigen Sklaverei. Und dort sagt Gott, 2. Mose 19, Vers 4, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Hier gibt Gott ihnen ihre Bestimmung. Ich habe euch zu mir gebracht. Ihr sollt mir ein Volk des Eigentums sein. Ihr sollt für mich da sein. Wir sind da, um Gottes Namen groß zu machen. Wir sind dafür da, um Gott zu ehren. Wir sind dafür da, zu demonstrieren und zu zeigen, wie wunderbar er ist. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Bestimmung. Wir sind nicht für niedrige andere Dinge da, sondern wir sind für Gott da. Er hat uns gerufen für sich, dass wir für ihn etwas sein sollen. Für ihn, darum geht es. Das ist seine Berufung. Und die müssen wir vor Augen haben. Und wenn wir sehen, Israel hat diese Berufung nicht verstanden und deswegen gingen sie in die Irre. Sie kamen in den Segen, in die Bestimmung, in die Erfüllung nicht hinein, weil sie nicht verstanden haben, worum es Gott wirklich ging. Der Hebräerbrief erklärt es uns dann, Kapitel 3, dort, sie haben seine Wege nicht erkannt. Und deswegen gingen sie in die Irre. Sie haben nicht verstanden, worum ging es Gott wirklich. Und da ist eine gewaltige Parallele zwischen Israel und zwischen der Gemeinde. Und Paulus sagt, das, was da mit ihnen passiert ist, ist aufgeschrieben für uns zur Warnung. Weil wir ein gleiches Potenzial haben, in der gleichen Weise in die Irre zu gehen. Wir können genauso in die Irre gehen wie Israel. Und wenn du die Kirchengeschichte anschaust, dann siehst du, dass wir das kräftig getan haben, dass wir dabei sind. Dass wir keinen Plan hatten und dass wir kein Verständnis hatten. Und Gott möchte uns die Augen auftun, dass wir fokussiert leben auf das, was wirklich Nummer eins ist. Der Hebräerbrief sagt, wir müssen auf das Wort hören, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Man kann als Kind Gottes am Ziel vorbeigleiten. Gleiten ist so ein schönes Wort, das klingt so elegant. Ja? So, das kann alles ganz elegant aussehen, was wir da machen, aber am Schluss wird dann auf einmal festgestellt, da ist das Ziel und da sind wir elegant entlang geglitten. Völlig in eine andere Richtung. So, dieses Ziel vor Augen zu haben, die Berufung festzumachen, das ist wirklich etwas, wo wir Mühe und Zeit investieren müssen. Und das ist der Sinn von diesem Seminar. Dass wir uns Gedanken machen über den Plan Gottes und hoffentlich dann aus diesem Plan Entscheidungen kommen, Entschlüsse kommen und ein Lebensstil kommt und ein Plan, an dem wir entlang leben und nicht einfach nur so planlos in den Tag hinein und irgendwie nicht wissen, wo geht es überhaupt hin. Und dieses Ziel, das damals Israel hatte, den Namen Gottes groß zu machen, dieses selbe Ziel haben wir auch. Gott hat gesagt, wenn ihr auf meine Stimme hört, 5. Mose 28, dann werde ich euch zu einer großen Nation machen. Groß heißt nicht zahlmäßig. Israel war immer ein kleines Volk, auch in seiner Blütezeit. Auch als sie dann endlich diese gewaltigen Prophetien erfüllt bekamen. Und sie eine Nation wurden, vor der die anderen Ehrfurcht hatten. Und sie anerkennen mussten, der Name des Herrn ist über ihnen genannt. Sie waren immer zahlenmäßig klein. Wenn Gott sagt, ich mache euch zu einem großen Volk, dann sind das nicht Zahlen, sondern es ist das groß im Sinne von Qualität. Und ihre Qualität war, sie sollten Gott repräsentieren, sie sollten Gott widerspiegeln, sie sollten zeigen, wie er ist.
Wie heißt die?
Die ist auf dem Desktop, hier vorne im Desktop. Da, schau mal. Ja, super. Jawohl, es kommt vorwärts. Klasse. Danke für die Gebete. Das ist der Feind. Der Feind und die Schwäche von Windows. Alle Völker werden sehen, dass der Name des Herrn über dir genannt ist. Das ist, was Gott verheißen hat. Das heißt, die umliegenden Völker werden sehen, die leben für Gott. Und Gott segnet sie. Und Gott tut etwas für sie, was einzigartig ist. Und damit sollten die anderen Völker aufmerksam werden. Damit sollten die anderen Völker sagen, hey, was tun unsere Götter eigentlich für uns? Wollen wir nicht überlaufen? Wollen wir nicht desertieren? Wollen wir nicht den Gott Israels auch zu unserem Gott machen? Wie gut geht es ihnen? Wie sind sie gesegnet? Was für einen Frieden haben sie? Was für eine Harmonie? Was für eine Kreativität? Was für eine Freiheit? Was für eine Weisheit? Was für eine Kraft ist da mit ihnen und auf ihnen? Lass uns auch diesen Gott anrufen und zu unserem Gott machen. Das war der Plan Gottes mit Israel. Und heute für die Gemeinde ist es genau der gleiche Plan. Wir sollen Gott schmackhaft machen. Wir sollen ihn repräsentieren. Wir sollen Menschen zeigen, wie Gott wirklich ist. Die Aufgabe der Gemeinde, ob die klein oder groß ist, ist Gott zu repräsentieren, Gott zu zeigen, Gott sichtbar zu machen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und wenn in einer Gemeinschaft von 20, 30, 50 oder 100 Leuten, wenn die Weisheit Gottes offenbar wird, in den Ehen, in den Familien, in der Art und Weise, wie dort die Selbstständigen ihre Firma führen, wie sie Konflikte lösen und so weiter, dann werden andere Menschen darauf aufmerksam und sagen, hey, die haben etwas, was wir nicht haben. Und wir sollten das auch haben. Es ist begehrenswert, was die haben. So, das ist unsere Berufung, das ist unser Auftrag. Wir sollen Gott kennenlernen, wir sollen ihm erlauben, in uns zu wirken und zu verändern. Und dann vermehren wir seinen Ruhm. Wir bringen Menschen dazu, zu sagen, Gott ist wunderbar, Gott ist gut, Gott ist großartig, Gott ist herrlich. Das ist, was Jesus sagt, lasst eure Taten leuchten. Und die Menschen werden Gott verherrlichen, die Menschen werden erkennen, wie Gott wirklich ist. So, wir haben diese gewaltige Aufgabe, Gott zu repräsentieren und wir leben für ein Ziel. Die Ehre Gottes soll vermehrt werden. Ich weiß, das sind jetzt noch sehr allgemeine Dinge, aber im Laufe des Seminars erkläre ich, wie das praktisch aussieht. Aber wichtig ist, dass wir erstmal verstehen, es geht nicht darum, ja, wie kann Gott mein Leben ein bisschen schöner machen, wie kann Gott die Gemeinde groß machen, wie kann Gott uns segnen und all diese Dinge. Es geht um etwas ganz, ganz anderes. Es geht darum, wie können wir Gott verherrlichen. Und dann wird der Segen kommen, aber der Segen ist nicht das Endziel, sondern das Ziel ist die Ehre Gottes. Und ich denke, das ist ein Riesenfehler, den das Volk Gottes in den letzten 30 Jahren der sogenannten charismatischen Bewegung oder Erneuerung einfach ein Fehler, der gemacht wurde. Man rennt den Segnungen hinterher, ob das Befreiung ist, ob das Heilung ist, ob das Gemeindewachstum ist, ob das Erfolg ist oder irgendetwas anderes. Ja. Aber Gott möchte, dass wir dahinterher sind, ein Herz zu haben, das erfüllt ist von einem Verlangen, er soll geehrt werden. Und dann kommen die Segnungen, dann kommt der Wohlstand, dann kommt die Weisheit, dann kommen die Problemlösungen, dann kommen die Antworten. Aber die sind Mittel zum Zweck, die sind nicht das eigentliche Ziel. Verstehst du den Unterschied? Und es ist einfach nicht so, und das zeigen uns 30 Jahre Bewegung, wenn wir den Segnungen hinterherrennen, wird am Schluss die Ehre Gottes groß gemacht. Das ist einfach nicht so. Aber wenn wir der Ehre Gottes hinterherrennen, werden die Segnungen kommen. So, es geht um die Motivation, es geht um das Ziel. Warum leben wir mit Jesus? Warum sind wir Gemeinde? Was ist überhaupt unsere Absicht? Worum geht es? Und wenn das für Gott das Zentrum ist, wenn das nicht unser Zentrum ist, dann werden wir nicht richtig funktionieren. Und Gott hat keinerlei Verpflichtung, seine Verheißungen zu erfüllen. Die Verheißung Gottes kommen unter einer Bedingung, dass wir in seinen Ordnungen leben. Dass wir unseren Teil tun. Unser Teil ist, wir sind hier, um den Ruhm Gottes groß zu machen. Wir sind hier, um zu zeigen, er ist wunderbar. Es geht um die Ehre Gottes. Im Jesaja heißt es, dass wir geschaffen, oder die Menschen sind geschaffen zu seiner Ehre. Geschaffen für seine Ehre. Und jemand hat mal gesagt, und das ist wirklich so, es gibt zwei Dinge, die Gott nicht akzeptieren wird. Und das ist, wenn Menschen seine Ehre nehmen, und das ist, wenn Menschen sich an der Braut vergreifen. Das sind zwei Dinge, die Gott niemals akzeptieren wird. Seine heilige Eifersucht kommt hervor und kommt in Aktion, wenn diese beiden Dinge in Gefahr sind. Seine Ehre und die Heiligkeit der Braut. Das ist für Gott absolut kostbar und wichtig. Wir sind geschaffen für ihn. Wir sind geschaffen, seinen Ruhm zu vermehren. Und dahinter ist die Idee oder das Bild von Gott, was so fremd ist und was so wenig gelehrt und geglaubt und deswegen auch ergriffen wird. Dahinter ist die Idee, dass die Dinge des Lebens, die alltäglichen, praktischen Dinge des Lebens, eine Rückwirkung auf Gott haben. Wir sind sehr, sehr verdorben von einem Denken, was weit weg ist von der Bibel, und wir haben ein Bild von Gott, auch im Volke Gottes, uns einreden lassen oder unterschieben lassen, das mit der Bibel nichts zu tun hat. Ein unberührbarer Gott, der irgendwo in einer anderen Dimension lebt und der wenig bis gar keinen Kontakt hat mit dem, was hier auf der Erde passiert, und den das auch nicht berührt und das keine Wirkung auf ihn hat. Das Gegenteil lehrt die Bibel. Und so wie wir Gott sehen, wird es eine Wirkung haben auf unser Leben. Wenn ich glaube, Gott ist weit weg und ich bin eh eine kleine Nummer und auf mich kommt es nicht an und er schaut eh nicht, was ich mache und es ist nicht so wichtig und es hat auf keinen Fall irgendwie eine Wirkung auf ihn, weil wer bin ich unter 6 Milliarden und was soll das? Ja. Wenn ich das glaube, dass meine Worte, meine Taten, meine Haltung keine Wirkung auf Gott hat, ihn nicht berührt, ihn nicht erfreut oder erzürnt, sondern einfach, er registriert das gar nicht, es kommt bei ihm gar nicht an. Hier lebe ich, er lebt in seiner Welt, ich in meiner Welt, dazwischen ist irgendwie fast keine Verbindung. Wenn ich das glaube, habe ich sehr viel Mut, so weiterzuleben, wie ich bisher lebe. Und habe einen Frieden mitten im Kompromiss, mitten in der Lauheit. Aber wenn ich wirklich glaube, Gott ist so, wie die Bibel ihn beschreibt, und die Dinge des Lebens, auch die Dinge meines Lebens, haben eine Wirkung auf ihn. Ich kann ihn erfreuen oder ich kann ihn kränken und beleidigen. Wenn ich das wirklich glaube, entsteht Motivation, auf mein Leben zu achten. So, da ist ein direkter Zusammenhang. Wie sehen wir Gott? Welchem Gott dienen wir eigentlich? Ja. Als David in Sünde gefallen war, kam der Prophet und hat ihm gesagt, durch deine Sünde hast du den Feinden Gottes Anlass gegeben zur Lästerung. Also die Sünde eines einzelnen Menschen hat dem Feind Mut gegeben, Kraft gegeben, sich hinzustellen und kühne, verächtliche, böse Worte über Gott zu sprechen, Gott zu lästern. Die Sünde war der Anlass. So, das ist eine von etlichen Schriftstellen, die uns diesen Zusammenhang erklären, die uns zeigen, hey, das, was hier auf der Erde passiert, hat eine Wirkung auf Gott. Gott kann erfreut werden und Gott kann beleidigt werden. Gott kann betrübt werden, Gott kann gekränkt werden. Er sagt einmal, ihr habt mich gekränkt mit euren Götzen. Ja, während sie da diesen Götzen gedient haben, das alles noch irgendwie fromm getarnt haben, niemand hatte den Gedanken, wir würden Gott damit etwas antun. Weil sie ihn nicht vor Augen hatten, wie er wirklich ist, sondern wie sie sich ihn vorgestellt hatten, sprich, wie sie ihn wünschten. Und wenn man halt diesen Gott vor Augen hat, dem alles egal ist oder bei dem das gar nicht ankommt, dem nicht wichtig ist, wie ich spreche über ihn, über die Welt, über mich selber, über andere Menschen, wenn ich denke, ja, also das, die heiligen Dinge, das hat mit meinen Worten zum Beispiel nichts zu tun, dann werde ich auf meine Worte nicht achten. Wenn ich aber glaube, dass durch meine Worte und durch meine Haltung ich den Heiligen Geist betrüben kann, ihn einschränken kann, ihn verwunden kann, ihn verletzen kann, ihm etwas antun kann, dann werde ich sagen, Gott, hilf du mir, auf meine Worte zu achten. Ja? So, da ist ein Zusammenhang. Wie sehen wir Gott? Welchen Gott dienen wir überhaupt? Was sagt die Bibel über Gott und unserem ganz praktischen Leben stehen? Ja? Der Sünder hat Mut, Ungerechtigkeiten zu tun und hat dabei sogar noch Frieden, weil er nicht irritiert oder beunruhigt wird durch ein biblisches Bild von Gott. Aber wenn dieses Bild real wird, auf einmal, Gott ist da, Gott schaut und ich muss Rechenschaft geben für die Dinge des Lebens. Ich werde einmal aufgefordert, für meine Worte Rechenschaft zu geben. Also meine Worte sind nicht gesprochen und übermorgen sind sie vergangen, sondern die sind immer noch da. Wenn das mir real ist, ihr Lieben, dann hat das eine Wirkung auf mein Leben, auf meine Motivation. So, die Aufgabe des Christen, die Aufgabe der Gemeinde ist, Gott zu verherrlichen, Ehre zu ihm zu bringen, seine Ehre, die sowieso da ist, zu vermehren, seinen Ruhm groß zu machen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Paulus drückt es so aus, Christus soll in euch verherrlicht werden. Christus in euch verherrlicht werden. Und es braucht ein bisschen Nachdenken und es braucht irgendwie präzises biblisches Denken, dass das nicht nur eine Floskel bleibt. Ja? Ich bin überzeugt von den vielen Gemeinden, die wir besuchen. Wir reisen durchs Land kreuz und quer und besuchen sehr, sehr viele verschiedene Gemeinden. Du könntest rumgehen und sagen, bitte erkläre mir, was es heißt, dass Christus in dir verherrlicht wird. Und viele würden das große Stammeln anfangen. Und könnten nicht erklären, was das bedeutet. Und sie würden auch gar nicht auf die Idee kommen, dass die Art ihres Fernsehkonsums oder die Art, wie sie mit anderen Dingen des Lebens umgehen, dass das irgendwas mit Verherrlichung oder Nichtverherrlichung Gottes zu tun hat. Weil wir so irgendwie überredet worden sind, das Leben zu teilen zwischen dem praktischen Teil, dem nicht geistlichen Teil und dann dem geistlichen Teil. Und der geistige Teil, das ist natürlich der Gottesdienst und dann noch mal eine andere Versammlung in der Woche oder dann vielleicht auch noch unsere Gebetszeit am Morgen. Das ist der geistliche Teil. Und dann ist das fertig und dann gehen wir wie aus diesem Raum raus und dann gehen wir in das wirkliche Leben, in die Arbeit oder in die Freizeit oder in den Urlaub oder in die Dinge des Alltags. Und das ist wie zwei Welten. Und das hat miteinander wenig zu tun. Und so können wir am Sonntag die wunderbarsten Dinge hören. Und kaum sind wir aus dem Raum draußen, ist es alles wie vergessen. Und wir leben nach anderen Ideen, nach anderen Leitlinien, nach anderen Werten, nach anderen Vorstellungen, nach anderen Normen. Und merken nicht einmal diesen Widerspruch. Und deswegen brauchen wir Realität. Wir brauchen Gott, dass er uns die Augen auftut, dass wir sehen, worum geht es überhaupt. Dass wir sehen, was will er und inwieweit stimme ich damit überein. Und wenn ich damit grundsätzlich übereinstimme, wie sieht das praktisch aus, dass das dann wirklich umgesetzt wird. In Jesaja 56, in dieser wunderbaren Prophetie, wo dann auch die Gemeinde beschrieben wird als Haus des Gebetes für alle Nationen. Das ist eine wesentliche Identität der Gemeinde. Wir sind ganz weit weg davon, aber ich bin guten Mutes, das, was beschrieben ist für die Gemeinde, wird am Ende der Tage da sein. So, das Antlitz der Gemeinde, der Ausdruck der Gemeinde wird sich radikal verändern. Wir haben Gemeinden, die haben einmal im Monat oder manchmal auch einmal die Woche eine Gebetsveranstaltung. Und da kommen dann so die ganz Heißen hin, die nicht wissen, was sie mit dem Abend machen sollen oder die irgendwie ganz eifrig sind. Aber die anderen denken, ja, also das ist schon extra. Gemeinde ist das Normale am Sonntag und dann haben wir die Gebetsversammlung. Wer will, kann auch dahin gehen. Für Gottes Sicht ist es total anders. Die Gemeinde ist ein Haus des Gebetes für die Nationen. Und nur die Gemeinden, die sich an diesen Leitbildern orientieren und sagen, was können wir tun, um ein Haus des Gebetes zu werden? Wir sind ein Haus des Gebetes für Nationen, nicht nur für Baden-Württemberg mit Hauptstadt Gomaringen, ja, sondern für Nationen. Das heißt, egal ob das 10 Leute sind oder 20 Leute, wir sollen etwas tun, was eine Auswirkung hat auf den Sudan oder auf Kirgisistan oder auf Kontinente, auf Nationen, auf unerreichte Völkergruppen. Wir können und wir sollen etwas tun, was eine Auswirkung hat. Ihr Lieben, wenn wir das glauben, wird die Art und Weise, wie wir zusammenkommen und was wir da tun, wird total anders werden. Total anders werden. Wir kommen nicht zusammen, um eine erbauliche Stunde nach einer schweren Woche zu haben. Um ein bisschen aufzutanken. Viele gehen in die Gemeinde, um aufzutanken. Ja? Aber die Ordnung Gottes ist, wir kommen aufgetankt in die Gemeinde, um dort gemeinsam für Gott etwas zu tun. So der Sinn von Lobpreis ist nicht, mich aufzutanken. Der Sinn der Botschaft ist nicht, mich irgendwie wieder ein bisschen aufzumöbeln. Mal schauen, ob es der Prediger heute schafft. Die letzten Male war es nicht so dolle, aber ich gebe ihm noch eine Chance. Ja? Das ist eine völlig verkehrte Sicht. Ja? Die Gemeinde ist nicht dafür da, irgendwie mein Vakuum zu füllen und mich irgendwie aufzutanken und aufzupumpen. Ja? Das ist nicht die Aufgabe der Gemeinde. Viele glauben das und verhalten sich entsprechend und meckern dann und verteilen schlechte Zensuren, wenn die Gemeinde nicht das leistet, was sie sich vorgestellt haben. Hallo, das ist Realität an vielen Stellen, wo wir unterwegs sind, weil eine verkehrte Sichtweise da ist. Und wir haben Erwartungen an die Gemeinde niemals erfüllen kann. Weil das gar nicht die Aufgabe der Gemeinde ist. Die Gemeinde ist nicht dazu da, mir zu helfen, dass ich mich wohlfühle. Leute verlassen die Gemeinde, weil ich fühle mich dann nicht mehr wohl. Ich sage, hallo, hat Gott gesagt, dass das dein Platz ist? Ja, wenn Gott gesagt hat, das ist dein Platz in dieser Gemeinde, dann ist es unwichtig, ob im Moment oder vielleicht schon seit Jahren du dich wohlfühlst oder nicht. Gut, man kann anschauen, ob und welche Gründe es gibt, dass vielleicht Dinge klemmen, Beziehungen nicht in Ordnung sind und so weiter. Da kann man sich mit beschäftigen. Aber einfach zu sagen, ich fühle mich nicht wohl, also muss ich mich jetzt anders orientieren. Das zeigt, dass ich überhaupt nicht verstehe, worum es hier geht. Und diese Sichtweise und diese Lebensweise nimmt in dramatischer Weise zu in unserem Land. Das ist so. So stell dich darauf an, du wirst demnächst jemanden treffen, der genauso denkt und fühlt. Und was tust du dann? Ja, in meiner Gemeinde fühle ich mich auch nicht wohl. Komm, wir fühlen uns jetzt beide nicht wohl. Und dann sind wir eins in uns nicht wohlfühlen. Oder was machen wir dann? Ja? Oder können wir sagen, hey, schau nicht auf das, was du bekommst. Schau auf das, was du gibst. Schau auf das, was du von Gott empfängst. Und dann Menschen gibst, da hast du eine völlig andere Perspektive. Und auch wenn der Gottesdienst völlig daneben war, du kommst, du bist aufgetankt und du ermutigst Menschen, du segnest Menschen, du hilfst Menschen, du gibst Menschen Rat, du betest für Menschen. So, du hast deine Sache getan. Die Gemeinde, wir sind nicht auf das gekommen, Haus des Gebetes. Das war der Punkt. Jesaja 56, ein Haus des Gebetes für die Nationen. Und eins der Dinge, die dann, also eins der Merkmale dieser Menschen, die da zusammengerufen sind, ist, sie wählen, woran er gefallen hat. Sie wählen, woran er gefallen hat. Das ist genau unser Thema. Ein Leben zur Ehre Gottes. Das heißt, es geht nicht darum, was macht mir Spaß, was finde ich irgendwie amüsant oder was dient mir, sondern was ist Gott wichtig? Was ist ihm wichtig? Worum geht es ihm? Woran hat er gefallen? Nach dem Maß, wie eine Gemeinschaft oder eine Gemeinde sich ausrichtet, was gefällt ihm, wird sie das Maß der Gegenwart Gottes in ihrer Versammlung haben. Das ist ein guter Satz zum Aufschreiben. Nach dem Maß unserer Ausrichtung oder dieser Priorität, was gefällt ihm? Nach dem Maß, wie wir das verfolgen und das vor Augen haben, nach dem Maß wird die Gegenwart Gottes kommen. Und Gottes Sehnsucht ist zu kommen. Gottes Sehnsucht ist, sich zu zeigen, uns zu dienen, uns zu berühren, uns zu beschenken. Gottes Sehnsucht ist, in unsere Mitte zu kommen. Auf eine spürbare, fühlbare Art und Weise, dass wir sagen, wow, Gott hat mir gestärkt, Gott hat mich aufgebaut, Gott hat mich ausgerichtet, Gott hat mich überführt und korrigiert und wieder auf Spur gebracht. Es ist etwas passiert in dieser Zeit des Zusammenkommens. Das ist das Ziel. Es soll etwas passieren, aber es passiert nur dann etwas, wenn wir auf ihn ausgerichtet sind. Und wenn wir für ihn Raum machen und sagen, wir sind hier für dich. Wir kommen zusammen für dich. Es geht um dich. Gottesdienst heißt Gottesdienst, weil Gott dort gedient wird. Also ist Lobpreis nicht ein kleiner Vorspann, um die Atmosphäre aufzulockern. Ja? Und uns in Stimmung zu singen oder so etwas. Sondern es ist ein wirklicher Dienst. Wir glauben, wenn wir sagen, ich liebe dich und du bist wunderbar und du bist der Höchste. Das sind Worte, die bedeuten etwas. Das sind Worte, die berühren sein Herz. Na ja, komme ich auf diesen ganzen Punkt, Glauben dann zu sprechen. Okay, so. Diese Leute, die zum Haus des Gebetes für die Nationen gehören, sie haben dieses eine Merkmal, sie wählen, woran er gefallen hat. Das bedeutet, Gott hat einen Geschmack. Es gibt Dinge, die gefallen ihm und es gibt Dinge, die missfallen ihm. Es gibt sogar Dinge, die sind für ihn unerträglich. Es gibt Dinge, die sind völlig abscheulich für ihn und völlig inakzeptabel. Gott nennt diese Dinge Gräuel. So der Gott, den wir dienen, hat einen Geschmack. Und wir sind dafür da, ihn zu erfreuen. Wir sind dazu da, ihm zu gefallen. Also Thessalonicher 4,1. Wir sollen wandeln und ihm gefallen. Da redet es jetzt wirklich um das praktische Leben. Da redet es nicht um die Tatsache, wir sind Kind Gottes und das Wohlgefallen Gottes ist auf uns, sondern hier geht es um das praktische Leben. So wie bei den Israel. An den meisten von ihnen hatte Gott keinen Gefallen. Das heißt, an dem, was sie taten oder wie sie lebten oder wie ihre Haltung war. Gott hatte an diesen Dingen kein Gefallen. Ein Leben zur Ehre Gottes heißt also, ich muss herausfinden, was gefällt ihm. Und ich wähle das. Ich wähle das. Und hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Egal wie weit wir uns jetzt wegfühlen vom Herrn oder egal wie weit wir weg sind vom Herrn oder wie tief im Kompromiss oder in der Lauheit oder in der Unabhängigkeit, egal wie unser Zustand ist, etwas haben wir und das sollen wir schätzen und dann auch nutzen. Wir haben die Freiheit zu wählen. Wir haben die Freiheit, eine Wahl zu treffen. Wir sind heute das, was wir über Jahre und Jahrzehnte jeden Tag gewählt haben. Ein Charakter ist nichts anderes, als jahrzehntelang in eine bestimmte Richtung Entscheidungen zu treffen. In eine bestimmte Art und Weise zu denken, in einer bestimmten Art und Weise zu reden, in einer bestimmten Art und Weise sich zu benehmen. So, wir sind heute das Produkt von jahrzehntelangen täglichen kleinen Entscheidungen, die alle so klein und unscheinbar sind, dass wir denken, na, daran liegt ja nicht, ob ich glücklich bin oder ob ich unglücklich bin oder ob es mir gut geht oder mein Leben erfüllt ist oder nicht. Das sind alles so kleine Dinge, denen wir keine Beachtung schenken. Aber das Leben besteht aus kleinen Entscheidungen. Es gibt wenige große Entscheidungen. Wen heiratest du? Welchen Beruf ergreifst du? Es gibt wenige grundsätzliche Entscheidungen. Das meiste, das ist Kleinkram. Und wir neigen dazu, auf den Kleinkram nicht zu achten. Die Ideologie oder die Stimmung oder die Sichtweise der Welt ist, wenn du den Traumpartner gefunden hast, wird dein Leben glücklich sein. Du wirst die Traumehe führen. Die Werbeagenturen oder diese Partnervermittlung, die werben damit. Da kannst du deinen Traumpartner finden. Also das heißt, du musst nur die richtige Person finden. Mit anderen Worten, du bist unglücklich, weil du bis jetzt immer an die falsche geraten bist. Das hat gar nichts mit dir zu tun. Du bist einfach an die falsche Person geraten. Aber jetzt bei dieser Agentur, jetzt kannst du die richtige Person finden. Denn finde deinen Traumpartner, heißt eine blöde Werbung, die dir immer kommt. Finde deinen Traumpartner. Dahinter ist die Idee, du bist eigentlich ein wunderbarer Mensch. Bei dir ist nichts zu verändern und bei dir ist alles gut, aber du hast immer den falschen Partner erwischt und der hat dich unglücklich gemacht. Und jetzt musst du nur den richtigen finden und dann läuft alles. Und vielleicht nicht ganz so platt und ganz so primitiv und grob gestrickt ist die Denkweise von vielen Christen. Wenn ich jetzt die richtige Gemeinde gefunden habe, dann wird alles bei mir besser werden. Den richtigen Pastor gefunden habe, der endlich einmal das tut, was er immer tun soll, ja, dann wird es mir gut gehen. Das ist weit weg vom biblischen Denken. Unser Leben besteht aus Entscheidungen. Und Entscheidungen sind wie ein Sähvorgang. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Taten, Entscheidungen, Handlungen ist eine Saat. Und nach jeder Saat kommt eine Ernte. Was wir säen, werden wir ernten. Wir müssen ernten, was wir säen. Also mit anderen Worten, wenn die Ernte dir nicht gefällt, dann check mal die Saat und säe etwas anderes. Wenn mir das klar wird, meine Worte, die ich spreche, über mich selbst, über meine Frau, über mein Leben, über mein Christsein oder über irgendetwas anderes. Meine Worte sind eine Saat. Und diese Saat wird aufgehen und ich werde leben müssen von dieser Ernte, weil es nur eine Ernte gibt. Ich muss von dem dann leben, was ich produziert habe. Wenn ich das wirklich glaube, werde ich sagen, okay, ich werde ein bisschen an meiner Sprache arbeiten. Ich werde ein bisschen arbeiten an der Art und Weise, wie ich über mich rede oder wie ich über andere rede. Ich werde nicht mehr Gefühlen freien Lauf lassen und meinen Ärger und meinen Frust ständig in Worte fassen und mich überall beschweren und beklagen und jammern und das Negative sehen, sondern ich werde meine Art und Weise, wie ich spreche, disziplinieren. Ja, das macht Sinn. Wenn ich glaube, dass Worte wirklich zurückkommen, dass Worte wirklich eine Frucht erzeugen. Wenn ich glaube, was die Welt glaubt, Worte sind Schall und Rauch und sie sind vergangen und haben keine Wirkung mehr, ja, dann muss ich auf meine Worte nicht achten. Aber wenn ich glaube, dass Worte zurückkommen, dass Worte etwas bewirken, dass Worte Kraft freisetzen, entweder Segen oder Fluch, ja, das Wort Gottes sagt, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, Sprüche 18. Tod und Leben. Wir können Tod hervorbringen und wir können Leben hervorbringen. Ja. Du kannst so negativ über dich reden und dabei meinen, du bist vollkommen in der Wahrheit, dass du am Ende depressiv wirst. Du kannst dich in eine Depression hineinreden, indem du gnadenlos, lieblos, entmutigend, anklagend über dich redest, was alles verboten ist. Und du kannst auch so über andere reden und das wird Wirkung haben auf die Beziehungen, die du hast. So, mein Punkt ist, egal wie gebunden, wie daneben, wie weit weg wir jetzt sind, niemand kann dir dieses Recht nehmen zu wählen. Du bist ein freier Mensch und du wählst. Du sitzt auf dem Stuhl, auf dem du jetzt sitzt, nicht weil Umstände dich gedrängt haben. Du hast diesen Stuhl gewählt. Das war dir nicht so bewusst, das ist auch nicht so eine Riesenentscheidung mit großer Tragweite, aber es ist nicht zufällig. Hier wurden nicht Platzkarten ausgeteilt und dir wurde verordnet, auf welchem Stuhl du sitzt, sondern du sitzt auf dem Stuhl, weil du den angesteuert hast und hast gesagt, da habe ich eine gute Perspektive oder da bin ich weit weg und muss ich so in die Augen des Predigers schauen oder wie auch immer. Ja? Du hast einen Platz gewählt, auf dem sitzt du jetzt. Du kannst wählen, ich komme ans Licht, ich komme in die Ordnung Gottes, ich komme in Klarheit, ich komme in die Übereinstimmung mit Gott. Ich mache mich auf, ich mache mein Herz auf, ich mache mein Leben auf für Gott. Ich will aus dem Fluch in den Segen. Du kannst wählen. Du kannst nicht im nächsten Moment das erleben, aus Fluch in Segen. Aber du kannst wählen. Niemand kann dich hindern, zu sagen, du, ich habe genug Bedrückung, genug Langeweile, genug Entmutigung, genug Enttäuschung. Ich wähle jetzt Hoffnung. Ich wähle Zukunft. Ich wähle ein Herz, das voller Verlangen ist nach Gott, voller Verlangen nach der Wahrheit, voller Verlangen nach Gehorsam. Ich wähle das. Nachdem du gewählt hast, hast du es nicht. Aber lass dich nicht irritieren, lass dich nicht täuschen. Diese Wahl bedeutet etwas. Diese Wahl hat Konsequenzen. Ja. Was war das? Die Tragik der Titanic. Dass ein großes Ozeanschiff lange Zeit braucht, auch wenn du das Kommando gibst, jetzt um so und so viel Grad eine Kehre zu machen. Das Schiff fährt erstmal, weiß nicht, Meilen weiter geradeaus. Es dauert eine ganze Weile, bis der Widerstand des Ruders greift und dann anfängt langsam das Schiff sich zu neigen und einen neuen Kurs zu gehen. Das war ihre Tragik. Sie haben nicht mehr Zeit genug gehabt, dem Eisberg auszuweichen. Ja, weil es braucht Zeit. Dieses Schiff ist mit einer Kraft unterwegs, und es wird gesteuert von einem Ruder. Aber wenn du den Befehl gibst, oder der Captain den Befehl gibst, also 90 Grad, links abbiegen, dauert es lange Zeit, weiß nicht wie viele Minuten, bis man anfängt zu sehen, okay, jetzt neigt sich vorne der Bug und jetzt geht's langsam in die andere Richtung. So. Lass dich nicht täuschen, du kannst eine Entscheidung treffen und wenn du bei dieser Entscheidung bleibst, wirst du nach Wochen und Monaten, mindestens nach einem halben Jahr, nach einem Jahr sehen, dass Dinge sich verändern. Du wirst es sehen, Es braucht Zeit. Du bist mit einem bestimmten Momentum unterwegs und wenn du das Ruder umlegst und das Wort Gottes sagt, deine Zunge ist ein Ruder. Deine Zunge ist ein Ruder. Jakobus sagt es. Die Zunge ist ein kleines Glied und er vergleicht die Zunge mit dem Steuerruder eines Schiffes. So, es lohnt sich, einmal Inventur zu machen und zu schauen, was spreche ich eigentlich für ein Vokabular? Es ist ein Vokabular der Dankbarkeit, des Segens, der Zuversicht, der Hoffnung, der Ermutigung, der Klarheit, des Ausgerichtetseins. Was für ein Vokabular spreche ich? Oder spreche ich ein Vokabular der Hoffnungslosigkeit, der Entmutigung, der Resignation? Bei mir geht nichts, bei mir ist noch nie was gegangen, bei mir wird auch nichts gehen. Wie sprechen wir über unser Leben? Wir können Tod hervorbringen und wir können Leben hervorbringen. Beides ist in unserer Gewalt. Es ist nicht der Teufel und es ist nicht Gott, der deine Zunge führt, du bist es selbst. Wir haben Verantwortung, wir können wählen. Und du kannst, egal wo du jetzt bist, du kannst sagen, ich will näher zu Gott, ich will ihn mehr kennenlernen, ich will ihn mehr lieben, ich will in mehr Übereinstimmung kommen, ich will wählen, woran er gefallen hat. Niemand kann dich hindern. Niemand hat die Vollmacht zu sagen, nein, das darfst du nicht, du hast dich entschieden, so zu leben und so musst du jetzt bleiben. Die Gefängnistür ist auf, wir können raustreten aus dem negativen Muster. Es wird ein paar Jahre dauern, bis das alles hinter uns gelassen ist. Aber die Entscheidung zählt. Die Entscheidung ist wichtig. Die Entscheidung hat Gewicht. So, du hast dieses Privileg zu wählen. Achte das nicht für gering. Du hast das Privileg, Entscheidungen zu treffen. Und Himmel und Hölle müssen und werden diese Entscheidungen akzeptieren. Viele Leute sehen sich als hilflos, als Opfer, als Rädchen in einer großen Maschinerie, die sie Leben nennen, an. Und sie denken, sie können nichts ändern. Und sie können nicht irgendwie rauskommen aus alten Abläufen und aus Kreisläufen, die sich immer wiederholen. Sie können nichts tun. Sie sind hilfloses Opfer des Lebens. Wenn du mit Gott übereinstimmst, dann wirst du entdecken, dass Gott dich so nicht sieht, sondern dass Gott dich geadelt hat mit der Wahl, mit der Fähigkeit zu wählen. Gott sagt zu Israel, Tod und Leben, Segen und Fluch habe ich dir vorgelegt. Jetzt wähle. Gott legt dir beides vor und jetzt wähle. Und weil manche so schwer tun, irgendwie Entscheidungen zu treffen, gibt Gott noch eine gute Entscheidung. So wie gesagt, wähle das Leben. Wähle das Leben. Ich bin so verwirrt, so viele Möglichkeiten, ich weiß auch nicht, was ich mache. Gott sagt, okay, ich helfe dir. Wähle das Leben. Wähle das Leben. Was ist das Leben? Gott kennen ist Leben. Gott zu kennen, das ist das Leben. Johannes 17, Vers 3, glaube ich. Das ist das Leben. Raum zu machen für das Leben Gottes. Christsein heißt, ich bekomme eine andere Art von Leben. Es ist das Leben aus Gott. Und das haben wir empfangen. Und unser Problem ist, dass wir viele Male nicht merken, wie wir dieses Leben in eine kleine Kammer sperren und nicht erlauben, uns zu prägen oder uns zu führen. Sondern wir führen dann immer noch unser eigenes Leben. Wir haben das Leben aus Gott empfangen, aber wir kultivieren und pflegen und trainieren weiter das alte Leben. Und das Neue ist irgendwo eingesperrt in eine kleine Kammer. Das ist ein Bild, wie es viele machen. Was wir lernen wollen ist, wie kann dieses mächtige Leben aus Gott, das ich empfangen habe, es ist Auferstehungsleben, es ist Leben, das sich schon als überlegen erwiesen hat an dem mächtigsten Feind, den du je treffen wirst, das ist Tod. An diesem Feind hat dieses göttliche Leben sich schon als überlegen und siegreich erwiesen. Depression oder chronische Entmutigung ist nichts anderes als Tod in der Seele. Und wir haben ein unvergängliches Leben empfangen. Und jetzt müssen wir lernen, die Türen aufzumachen, es nicht einzusperren, nicht irgendwie abzuschotten und sagen, hier ist der fromme Bereich und da ist das eigentliche Leben und das ist mein großes Problem. Ja? Sondern wie kann das Leben aus Gott hineinkommen in all die Bereiche, in deine Arbeit, in deine Finanzen, in deine Freizeit? Wie kann das Leben aus Gott all diese Bereiche durchdringen und prägen? Das ist, was wir lernen müssen. Und wenn wir das lernen, wird unser Leben verändert werden. Das neue Leben aus Gott wird immer stärker uns prägen. Klingt einfach, ne? Und es ist auch einfach. Nicht frei von Mühe. Nicht frei von Schwierigkeiten, die wir überwinden müssen. Aber das Prinzip, worum es geht, ist einfach. Und alles fängt damit an, dass wir wählen. Wir wählen. Gott sagt, welchen Weg möchtest du gehen? Natürlich, jeder Mensch sagt, an die Sonne, ins Glück. Logisch. Der nächste Punkt ist, nach der grundsätzlichen Wahl, die wir gerne immer wieder neu bekräftigen dürfen, immer wieder neu festmachen. Vorhin haben wir gestartet mit, jetzt habe ich auch die Schriftstelle bei Windows auch kooperiert, 2. Petrus 1, Vers 10, Berufung und Erwählung festmachen. Wie machen wir unsere Berufung, unsere Erwählung fest? Indem wir von unserem Recht der Wahl Gebrauch machen. Und wir erklären unsere Entscheidung. Du musst sagen, was du willst. Du musst sagen, was du willst. Was ist dir wichtig? Worum geht es? Wohin geht die Reise? Für was bist du unterwegs? Was willst du? Wenn du die Psalmen studierst, was Gebete im Wesentlichen Gebete sind, dann wirst du viele Male diesen Ausdruck finden, ich will. Und der Beter, meistens David, aber auch andere, sie erklären immer wieder, was sie wollen. Sie erklären, ich will Gott preisen, ich will mich in ihm freuen, ich will ihn loben, ich will danken. Zu erklären, was wir wollen, ist extrem wichtig. Zu erklären, was wir wollen. Und das ist kombiniert mit einem zweiten wichtigen Ding, was zusammenkommen muss. Du musst glauben, dass Gott deine Wahl ernst nimmt. Du musst glauben, dass Gott dir glaubt. Und das ist ein Punkt, wo viele scheitern. Weil wenn du eine Wahl triffst und danach kommt dann der innere Kommentar, naja, aber du hast schon so viele Male gewählt und das hat nie was gebracht und deine Taten haben auch gezeigt, dass das gar nicht echt ist und dass du das gar nicht so meinst. Und wer soll dir jetzt noch glauben? Du kannst dir selber nicht glauben. Wie willst du glauben, dass Gott dir glaubt? Wenn das dann ein Kommentar ist nach deiner Wahl, wird die Wahl ohne Kraft bleiben. Weil letzten Endes glaubst du das, was zum Schluss dann der Kommentar war. Versteht ihr, was ich meine? Dieser innere Kommentar, und die Bibel redet davon, dass wir permanent in unserem Herzen Kommentare abgeben. Der Sünder spricht in seinem Herzen, Gott hat es nicht gesehen. Das ist eigentlich verrückt, ja, dass ein Sünder in seinem Herzen sowas sagen könnte. Aber Sünde ist nie sehr intelligent. Ja? So, das bedeutet nichts. Ja? Wir sprechen in unserem Herzen. Wir sprechen, wir geben Kommentare ab zu uns, zu unserer Umgebung, zu unserem Leben, zu unserer Zukunft. Das sind Redeweisen oder eine Art zu reden des Herzens. Darum geht das Gebet Psalm 19, Vers 15. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Wir sind dabei wählen. Ich muss wählen, dass meine Worte und die Ausrichtung, die Absichten, die Wünsche meines Herzens ihm wohlgefällig sind. Später will ich über das mehr sprechen. Jetzt sind wir einfach erstmal bei diesem allgemeinen Punkt mit der Wahl. Und Gott stellt uns vor die Wahl, genauso wie er Petrus vor die Wahl gestellt hat. Du musst dich entscheiden. Willst du dich definieren über deine Taten? Willst du dich definieren über dein Versagen? Oder willst du glauben, das, wofür du dich jetzt entscheidest, ist wichtig. Das, wofür du dich jetzt entscheidest, zählt. Ihr kennt die Geschichte von Petrus, der sehr großspurig war, der eigentlich von sehr viel falschem Selbstvertrauen, sprich von Stolz erfüllt war. Jesus sagt, ihr werdet mich alle verraten, ihr werdet mich alle verlassen. Und Jesus sagt, ja, die anderen vielleicht, aber ich niemals. Ja, ich bin bereit für dich zu sterben. Das klingt wunderbar, aber wenn wir dann sehen, was passiert ist, ja, sehen wir, dass Petrus in Illusionen lebt über sich selbst. Und spätestens als Jesus sagt, du wirst mich verleugnen, hätte er doch sagen können, Jesus, du bist der Herr. Das ist ja furchtbar, was du sagst über mich. Gibt es eine Möglichkeit, das zu vermeiden? Kann ich irgendwas jetzt tun, damit das nicht passiert? Das wäre Demut gewesen. Was tut Petrus? Er stellt sich über Jesus und sagt, Jesus, nein, du kennst mich noch nicht wirklich. Du weißt nicht, was das Maß von Hingabe in meinem Herzen ist. Jesus, da irrst du dich wirklich. Sonst bist du ein netter Kerl, aber hier hast du wirklich keinen Durchblick über mein Herz. Petrus stellt sich über Jesus und sagt, niemals. Jesus gibt eine Aussage über sein Verhalten in der Zukunft und Petrus sagt, niemals, nein, das wird nicht passieren. Das ist ein Ausdruck von falschem Selbstvertrauen, sprich von Stolz. Natürlich, er verrät Jesus und dann dann kippt das Ganze. Ja? Nach dem überheblichen Stolz kommt die totale Selbstablehnung. Wie habe ich das tun können? Was für ein schrecklicher Mensch bin ich doch? Wie ist es möglich, dass mir sowas passiert? Ja, ganz einfach, weil er ein Mensch ist, so wie du und ich. Das hat er aber ganz vergessen in seinem Eifer. Und Jesus muss ihn rausholen aus der Verdammnis. Er sagt dann zu den Frauen, sagt es den Jüngern, nach der Auferstehung, sagt es den Jüngern und Petrus. Weil Petrus schon fischen gegangen war, er ist schon ausgecheckt, hat gesagt, du, diese Jesus-Geschichte ist erledigt. Das war ein Traum, es war ein Versuch, aber das ist erledigt, das ist fertig. Sag es den Jüngern und Petrus. So, Petrus kriegt eine Einladung. Und dann fragt Jesus ihn zur Seite und sagt, Petrus, sag mal, liebst du mich mehr als die anderen? Und jetzt war der kritische Moment, was tut er jetzt? Ja, Jesus, meine Liebe, meine Hingabe. Nein, jetzt war er völlig am Boden. Er wollte überhaupt nichts sagen. Wie kann Jesus fragen, ob ich ihn mehr liebe als die anderen? Ich liebe ihn überhaupt nicht. Das hat doch mein Leben gezeigt. Das hat doch meine Verleugnung gezeigt, wo ich stehe und was für einer ich bin. Das ist doch jetzt wohl offenbar geworden. Was soll diese Frage? Und Jesus fordert ihn heraus und er muss Antwort geben. Und Petrus hat eine riesen Gelegenheit gehabt, sich selber jetzt zu sehen und sich selber zu definieren durch sein Versagen. Hätte sagen können, Jesus, meine Taten zeigen, dass ich dich nicht liebe. Okay, lass uns nicht über Liebe reden. Fertig. Aber Jesus wollte nicht wissen, wo kommst du her und was hast du gemacht, sondern wo willst du hingehen? Liebst du mich? Willst du weiter mit mir gehen? Willst du mir vertrauen? Willst du mich lieben? Willst du, dass ich dir helfe? Willst du ein anderer Mensch werden? Das alles ist da drin. Und er musste eine Entscheidung treffen. Entweder gebe ich eine Antwort gemäß meinem Versagen oder eine Antwort gemäß dem, was ich jetzt will, wo es in der Zukunft jetzt für mich lang gehen soll. Und er wurde in diese unangenehme Situation gebracht. Er musste eine Entscheidung treffen. Und er hat eine Entscheidung getroffen. Es geht nach dem, was ich wähle, was ich will, nicht was ich getan habe. Und die ganze Last der Verdammnis und die Anklage und die Selbstablehnung und die Verachtung darf nicht definieren, wer ich bin. Versteht ihr jemand, worüber ich spreche? Das ist extrem wichtig. Und indem er dreimal durch diese Prozedur ging und er erlebt hat, Jesus hat die Antwort angenommen. Ja? Liebst du mich? Und Jesus und Petrus sagt, du weißt, dass ich dich liebe. Du kennst alle Dinge, du kennst auch mein Herz. Du weißt, dass ich dich liebe. Das war keine reife, vollendete Liebe, aber es war der Entschluss zur Liebe. Es war eine Entscheidung. Und Petrus konnte erleben, Jesus baut da drauf, Jesus nimmt das, Jesus akzeptiert das. Jesus macht ihn nicht zur Schnecke und sagt, was, du wagst davon zu reden, dass du mich liebst, weißt du nicht, was du gerade vor ein paar Tagen gemacht hast? Das soll jetzt Liebe sein? Verstehst du, das ist Therapie, was Jesus da mit ihm gemacht hat. Hat ihn rausgeholt aus der Selbstablehnung, aus der Selbstverachtung, aus dem, du, ich bin hoffnungsloser Fall, ich habe große Sprüche gehabt, aber jetzt weiß ich, ich bin totale Niete und mit mir ist nichts los. Petrus wurde da rausgeholt und er hat erlebt, bei all meinem Versagen, wenn ich sage, Jesus, ich will dich, ich wähle dich, ich liebe dich, Jesus baut da drauf. Jesus zerpflückt das nicht und zerfetzt das nicht und sagt, das ist alles Quatsch, das ist nur Illusion, das träumst du, das hat mit dem Leben und deinem Charakter nichts zu tun. Jesus hat die Entscheidung von Petrus ernst genommen. Und wenn du lernen willst, ein Leben zu führen zur Ehre Gottes, du wirst versagen, viele Male. Das ist keine negative Prophetie, das ist einfach Lebenserfahrung. Du wirst versagen. Entscheidend ist nicht, ob du versagen wirst, sondern wie wirst du mit deinem Versagen umgehen? Wie wird Gott mit deinem Versagen umgehen? Ist da ein gnädiger Gott, der sagt, ich sehe, das tut dir leid und du willst anders? Okay, komm, ich helfe dir. Oder ist da ein gnadenloser Gott, der sagt, du hast versprochen, du willst mir treu sein und was ist jetzt passiert und jetzt glaube ich dir kein Wort mehr und komm, red nicht mehr mit mir, ich gucke dich gar nicht mehr an. Das ist ein Versagen ist ein brillanter Moment, uns aus unserer Prägung, sprich wie unsere Eltern uns behandelt haben, wenn wir versagt haben, uns zu verabschieden. Hallo, versteht ihr jemand, wovon ich spreche? Das ist so extrem wichtig. Weil wir benehmen uns oder wir behandeln uns selber so, wie wir gewohnt waren, als Kinder behandelt zu werden von denen wir abhängig waren. Meistens die Eltern, können aber auch andere sein, die uns erzogen haben. Wir haben eine Prägung. Und so wie da mit unserer Schuld und mit unserem Versagen umgegangen wurde, und häufig ist es Anklage und du bist jetzt nichts und du bist durchgefallen und dich gucke ich nicht mehr an, Liebesentzug, und so weiter. So wie die, von denen wir abhängig waren, mit unserem Versagen umgegangen sind. Ja, oder wir sagen, es tut uns leid und Tage und Wochen oder Monate lang wird immer die alte Geschichte vorgeholt. Wir sagen, ja, wie oft soll ich noch sagen, es tut mir leid? Diese Gnadenlosigkeit, dieses Ausgeliefertsein, dieses einfach nichts tun können. Immer wird mir die Schuld vor Augen geführt. Immer wird mir gezeigt, was für ein furchtbarer Mensch ich bin. Führt zu einer Wut, führt zu einer Rebellion oder zu einem völligen Rückzug, zu einer völligen Enttäuschung. Und wir stimmen mit dieser Sicht überein. Wir sind nichts, wir taugen nichts und wir werden nichts. Und das sind Dinge, die sind ganz tief im Herzen abgespeichert, ganz tief. Und wenn nicht der Heilige Geist da Licht reingibt, können wir nach diesen Mechanismen funktionieren, ohne die geringste Ahnung zu haben. Und wir wundern uns, wenn wir versagt haben, warum wir so abstürzen. Viele bestrafen sich selber, genehmigen sich erstmal 4 Wochen Verdammnis. Weil man möchte bezahlen. Man möchte irgendwie das ausbaden und sich bestrafen und irgendwie das wieder gut machen. So Versagen ist eine brillante Gelegenheit, Gott kennenzulernen. Fürchte nicht Versagen. Sag ich, oh, hoffentlich werde ich jetzt nicht versagen. Du hast schon viele Male versagt und du wirst versagen. Aber wir haben einen gnädigen Gott, der vergibt, der nagelt uns nicht fest, der drückt uns nicht in die Ecke, der straft uns nicht mit Nichtachtung, sondern wenn wir sagen, es tut mir leid, ich will das lernen, ich will da raus, ich will anders werden. Gott sagt, ich glaube dir und ich helfe dir. Ich habe die Weisheit, die Macht und die Geduld, dir das abzugewöhnen. Halleluja. Das ist unser Gott. Du hast ein Problem? Ah. Okay, so wir sollen eine kleine Pause machen, aber lass uns, ich spüre auch, dass der Heilige Geist einfach diese Betonung, die gar nicht in meinem Konzept in dieser Weise so vorkommt, für etliche irgendwie gebracht hat und das ist wichtig für euch. Ja? Und wenn du sagst, nee, für mich nicht, dann wisse, dass es hier eine ganze Reihe von Menschen in diesem Raum gibt, für die das extrem wichtig ist. Und dann bete mit jetzt. Und wir machen jetzt eine Entscheidung. Wir wenden das jetzt an und wir kommen zu Gott und wir machen einen Pakt mit ihm. Wir glauben ihm, dass er zu uns und zu unserem Versagen sich so stellen wird, wie das sein Wort sagt. Und nicht, wie wir das beigebracht bekommen haben, wie wir geprägt oder verprägt worden sind von Eltern oder Lehrern oder irgendetwas. Komm, wir beten mal. Und mach dich doch eins und häng dich damit dran und mach das zu deinem Gebet. Vater, danke dir. Somals, vielmals. Dass du ein barmherziger und gnädiger Gott bist, der nicht straft, der nicht abweist, der nicht verwirft, der nicht verachtet. Du verachtest uns nicht wegen unserer Schuld, wegen unseres Versagens, sondern du hast unsere Schuld und die Strafe für unsere Rebellion auf deinen Sohn gelegt, um zu zeigen, das Thema ist erledigt. Du kommst nicht mit Vorhaltung, sondern du kommst mit offenen Armen. Und Vater, wir machen diese Festlegung. Beim nächsten Versagen rennen wir in deine Arme. Deine ausgestreckten Arme sind da. Und wir laufen zu dir. Wir werden nicht mehr erlauben, dass die Sünde uns von dir wegbringt, sondern mit unserem Schmutz, wie der verlorene Sohn, mit dem ganzen Schweinegestank, kommen wir und wir schmeißen uns in deine Arme. Weil Vater, du bist ein Gott, der stinkende Söhne und Töchter von Herzen umarmt. Wir wählen das zu glauben, gegen allen, was da in uns sagt, das kann doch gar nicht sein und das geht doch irgendwie nicht und das habe ich doch gar nicht verdient. Vater, wir wählen, dass du zu uns, zu unserem Versagen, dich so verhältst, wie dein Wort es beschreibt. Du bist der Gott der Bibel. Und wir glauben keinen Gedanken und keinen Gefühlen und keinen Stimmungen in unserem Herzen über dich, die mit deinem Wort nicht übereinstimmen. So danke, Vater, dass du gnädig und barmherzig bist und deine Arme auch im Versagen und gerade im Moment des Versagens offen stehen. Du sagst, komm mal her. Ich nehme dich, ich will dich. Ich freue mich an dir, ich liebe dich. Ich bin für dich, ich helfe dir. Und ich trainiere dich und ich mache dich in deinen Schwachstellen stark. Vater, wir danken dir für Jesus, dass du ihn als Opferlamm gegeben hast. Und wir werden nicht mit der Lüge, der Selbstbestrafung, der Gnadenlosigkeit, der Ablehnung uns zusammen machen gegen deine Wahrheit, sondern wir stellen uns mit deiner Wahrheit gegen Selbstverachtung, Selbstablehnung, Minderwertigkeit, Hoffnungslosigkeit. Es ist deine Spezialität, aus Menschen, die chronische Versager sind, Helden zu machen. Und Vater, du darfst gerne deine Weisheit, deine Macht und deine Geduld erneut in mir zum Beweis bringen. Hier bin ich. Mach aus mir jemanden, der in deinen Wegen wandelt und der widerspiegelt, dass du ein wiederherstellender und heilender und neuschaffender Gott bist.